Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren Journalist und Berater Frank Puscher, Sven Hasselmann, CMO bei der Deutschen Bahn, Florian Schaar, Head of Brand bei Lichtblick, Rosa Markarian, Head of Central Europe bei Scope 3 und Christian Gessmann, Gründer und Geschäftsführer von Plan, darüber, wie digitale Werbung die Umwelt belastet und welche Strategien Unternehmen für nachhaltigeres Marketing entwickeln können. Viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass ihr da seid. Schön, Christian, dass du doch auch noch jetzt dann da bist. Du wurdest kurzzeitig vermisst. Schön, dass ihr alle da seid. Wie immer eine schöne Beteiligungsquote und da mache ich gleich den Pitch. Wir sind mit einem Thema beschäftigt, das im Werden ist, das natürlich eine ganz große Rolle spielt, wissen wir alle, sonst wärt ihr nicht da. Und wir haben in den Vorgesprächen festgestellt, wir haben alle nicht so richtig den goldenen Löffel, den goldenen Schlüssel gefunden und den gibt es vielleicht auch gar nicht, wie man das Thema Nachhaltigkeit in der Werbung tiefer verankern kann. Insofern sind wir wahnsinnig gespannt, was von euch an Feedback und Fragen und Anregungen zu diesem Thema kommt. Also wenn ihr kommunizieren wollt, wenn ihr Fragen habt, dann schießt einfach quer dazwischen. Wir haben zwar eine Agenda, mit der wir die Stunde füllen, aber wir sind nicht darauf angewiesen, irgendwie 70 Folien durchzureiten. Wir machen Folgendes. Wir haben eine ganz spannende Konstellation, weil wir aus im Grunde fast allen Wertschöpfungsbereichen bis auf das Thema Publisher leider jemand dabei haben. Und das Thema Publisher wird uns aber gleich bei Sven intensiv beschäftigen. Wir haben zwei Marken dabei, was natürlich total cool ist, weil die meisten in diesem Markt und bei dieser Diskussion sind der Ansicht, dass den Marken die Macht gegeben ist, Dinge voranzutreiben in Sachen oder in Richtung Nachhaltigkeit. Aber auch das wird kontrovers diskutiert. Und dann haben wir mit Christian Käßmann einen, der sich in der Praxis umsetzen muss. Der guckt auf ganz handfeste KPIs als Mediaplaner. Der kriegt seine Briefings von seinen Kunden. Der hat ein beschränktes Inventar zur Verfügung von den Publishern und muss gucken, wie er das hinkriegt. Und ganz rechts, die Dame, die wird auch gleich starten, also bei mir ganz rechts, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ganz rechts ist, Rosa. Rosa Markarian, Scope 3. Das Tolle, was ich finde bei Scope 3 ist, dass es ein Unternehmen ist, das sozusagen nicht als NGO geboren ist, sondern das aufgrund der Vita des Gründers eine tiefe, tiefe DNA im technischen Teil des Online-Marketings hat, nämlich der Gründer von AppNexus. Und insofern hat Scope 3 von Anfang an ganz viel Respekt erfahren, weil man sofort wusste, okay, wenn die jetzt kommen und sagen, wir müssen dieses Thema nutzbar oder handhabbar machen, dann wissen die, wovon sie reden und sie wissen, wo unsere Probleme sind und wie wir damit umgehen. Und deswegen sehr, sehr spannend. Im Moment beschäftigt sich Rosa damit oder das Unternehmen damit, welchen Impact denn auch die KI, die Nutzung von künstlicher Intelligenz auf die Umwelt hat. Und auch das werden wir zum Teil unseres Themas machen, weil das haben wir so ein bisschen vernachlässigt im letzten Jahr, im ganzen KI-Hype, in der ganzen Diskussion, dass wenn man ChatGPT promptet, arbeiten im Hintergrund zwischen 20 und 60 normale Notebooks für einen, um die Frage zu beantworten. Also nur mal so in der Relation, ich habe es getestet mit so einem Transkriptionstool, das habe ich bei mir auf der Maschine installiert und es braucht eben effektiv 60 Mal so lang, wie es online braucht. Also 60 Laptops arbeiten dann, wenn ich diese Transkription online durch die KI machen lasse. Auch das ein ganz wichtiges Thema. Aber wie gesagt, wir haben, wir sind in diesem Themenbereich sehr, sehr offen. Und wir diskutieren natürlich auch die Fragestellung, inwieweit das im Moment durch andere Probleme, die wir als Unternehmen, die wir als Standort Deutschland haben, verdrängt wird, und wie man da vielleicht auch was dagegen tun kann, weil, und da hat Thomas Koch sicher recht, es ist ja nicht verdrängbar, das Thema. Es geht ja nicht weg. Und insofern müssen wir uns damit beschäftigen. Wir starten. Wir haben für euch vorbereitet, kurze kleine Input- oder Inspirationsslots, die jeweils alle vier Speaker alleine machen, beziehungsweise bei Sven mache ich das mit ihm zusammen als kleines Frage-Antwort-Spiel. Und wir diskutieren dann in vier Blöcken, von den jeweiligen Intros ausgehend. Wir starten mit Rosa, weil sie dafür steht, uns überhaupt dieses Thema in seiner ganzen Tragweite näher zu bringen. Wieso ist denn das überhaupt ein Problem? Wieso diskutieren wir das im digitalen Marketing? Wir machen doch digital und nicht analog. Also sind wir schon mal per se besser als alles andere da draußen? Und ist das überhaupt eine Größenordnung, die fürs Klima eine Rolle spielt? Rosa, ich übergebe dir die Bühne.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, und genau das möchte ich erstmal bildhaft euch aufzeigen, was das denn bedeutet, digitale Emissionen und wie umfangreich diese sind. Ich habe dazu auch ein paar Slides, da sehen wir das schon. Und ja, wie groß ist denn der Impact von Emissionen bei Thema Werbung? Um das einfach sich mal besser vorstellen zu können, nehmen wir das Beispiel Digitalmarketing. Da sind wir auch schon am weitesten fortgeschritten, wenn es darum geht, da Emissionen zu bemessen. Daher einfach eine Frage an alle, die hier zuschauen, zuhören. Die Emissionen von 1 Million Display Ad Impressions, also 1 Million Display Ad Impressions, das ist echt nicht viel für so eine Kampagne. Wie viel entspricht das eigentlich? 3 Optionen habe ich für euch. A, das wäre einmal die Autofahrt mit einem durchschnittlichen Benziner-Pkw von Berlin nach Mailand und zurück. B, ein Hin- und Rückflug von Berlin nach New York. Oder C, das entspricht so viel Methan, wie 250 Kühe pro Jahr erzeugen. Wie sie das jetzt erzeugen, darüber sprechen wir heute nicht. Aber gebt doch gerne kurz eure Antworten in den Chat oder überlegt für euch, was denkt ihr, trifft hier zu, A, B oder C. Und wer sich dafür interessiert, wie denn das Ganze berechnet ist, es gibt eine Reihe von sogenannten Emissionscalculatoren, wo man das sehr schön sich anschauen kann. Ich werde euch da auch gleich ein paar Tipps geben, welche man da so als Standard nutzen kann. Und wir haben auch hier schon ein Ergebnis. Der Großteil sagt A und dann Platz 2 ist C. Und schau mal an, tatsächlich ist es aber B. Also 1 Million Display Ad Impressions entsprechen im Schnitt so viel wie ein Hin- und Rückflug von Berlin nach New York. Und ja, der Flugverkehr ist natürlich immer ein sehr großes Thema, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit, Vermeidung von Emissionen geht. Daher lasst uns das mal globaler anschauen. Also die CO2-Emissionen von Werbung bei einem Unternehmen sind meist höher als die Emissionen für Flugreisen insgesamt eines Unternehmens. Das hat ein Sustainability Report von Suncorp ergeben. Das kommt natürlich ganz auf die Branche und so weiter drauf an. Aber im Schnitt sind eben die Werbeemissionen bis zu 10-mal höher als die für Flugreisen. Also ein ganz einfaches Beispiel, das zeigt, es lohnt sich da genauer hinzuschauen. Und da stellt sich dann die Frage, na gut, wenn wir dieses Problem jetzt beheben wollen, was daran tun wollen, wollen wir das doch alle auf einer gleichen Basis machen. Wie weit sind wir also eigentlich damit, diese Emissionen von Werbung zu messen? Natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir hier den goldenen Gral haben und alles da ist im Detail bemessbar als Standard, auf den sich die ganze Industrie geeinigt hat. Aber ich finde, wir sind da schon ganz schön weit. Die Organisation At Net Zero, das ist ein Zusammenschluss von großen Werbevereinigungen wie der World Federation of Advertisers, dem IAB, das ist Interactive Advertising Bureau, wo auch der BVDW, also unser Online-Werbeverband in Deutschland dazu gehört, wo dann große Agenturgruppen dabei sind wie WPP, Publicis, IPG, Dentsu und so weiter. und auch sehr große Werbetreibende wie L'Oreal, Unilever und so weiter. Die arbeiten alle gemeinsam daran, wie so ein Standard aussehen kann. Da wurde jetzt in diesem Jahr auch das Global Media Sustainability Framework, kurz GMSF, herausgegeben, dass so eine erste Basisvariante ist, um einfach auszuzeigen, über alle Kanäle hinweg, digital und klassisch, was sind denn da jeweils die Emissionszahlen, wenn ich in den verschiedenen Kanälen eine Kampagne aussteuere. Wie gesagt, das ist jetzt die nennen das auch die Version 1.0. Wir selbst bei Scope 3 arbeiten auch mit AdNetZero zusammen, um das weiter voranzutreiben. Und ja, mein Plädoyer ist, also wir haben hier schon ganz viele tolle Stakeholder, die daran arbeiten, ist eben das eben weiter in den Markt zu tragen und als Standard anzunehmen auf deutscher Ebene, das zum Beispiel auch mit dem ZAW, dem Zentralverband der Werbetreibenden oder der Werbewirtschaft, diskutiert. Was bedeutet denn das? Also wie so meist bei solchen Frameworks, das ist erstmal ein sehr großes, umfangreiches Dokument, aber man ist sogar schon auch so weit, dass man das Ganze in so einem Emissionsrechner ausprobieren kann. Der wird aktuell zur Verfügung gestellt vom IAB für IAB-Mitglieder. Also da könnt ihr den schon mal testen. Wer jetzt kein IAB-Mitglied ist, da lade ich euch dazu ein. Bei Scope 3 haben wir eine Open-Source-Methodologie, wo wir die verschiedene Frameworks, Möglichkeiten, wie man Emissionen berechnen kann, eben zur Verfügung stellen in einem auch öffentlich zugänglichen Rechner, den also jeder nochmal ausprobieren kann und sich im Bereich digital, denn darauf spezialisieren wir uns, sich anschauen kann, wie sind denn die Emissionen von verschiedenen Webseiten zum Beispiel. Dazu könnt ihr einfach auf scope3.com gehen und dann auf Log into CSP und das eben einfach einmal ausprobieren. Das ist also so der erste Schritt, wo wir damit stehen, Emissionen zu messen. Und dann ist die Frage, da möchte ich auch nochmal das Zitat eben hier schön von dem Thomas Cook aufgreifen, ja, ohne Nachhaltigkeit macht alles andere keinen Sinn, aber der Sinn von Werbung ist ja die Werbewirkung und das zu einem möglichst guten Preis auch. Wenn wir jetzt also diese Emissionen messen, können wir einen Schritt weitergehen und auch danach optimieren. Optimieren bedeutet, dass man einfach auf den Einkaufsplattformen, den DSPs, wo man bisher ganz normal seine Kampagnen hat laufen lassen, auch Emissionen als weiteren KPI mit einstellen kann und der dann in Balance steht, auch mit den anderen KPIs, die man hat. Und was kommt denn dabei raus? Das Schöne ist, dass in sehr vielen Fällen die Performance steigt, also die Performance im Sinne von Conversions zum Beispiel. Warum? Weil häufig Seiten, die sehr hohe Emissionen verursachen, auch die sind, die, keine Ahnung, 10 Ad-Slots auf der Seite drauf haben zum Beispiel, also gar nicht so toll sind für die Werbewirkung an sich. Ich habe euch da jetzt einfach 3 Beispiele einmal rausgepickt. Mit Sanofi haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, die Emissionen bei ihren Online-Kampagnen um über 50% gesenkt bei gleicher Performance. Die sagen, hey, für uns ist es schon ein Gewinn, wenn wir Emissionen sparen können und die Performance gleich bleibt. Vodafone, super Conversion getrieben, haben Emissionen gesenkt, die Conversion zum über ein Drittel gesteigert. Und auch auf Vermarkterseite, also Webseiten können natürlich auch was tun, wie sie ihren Ad-Stack, ihre Infrastruktur aufbauen, um CO2 zu sparen. Hier Axel Springer hat die Erfahrung gemacht, dass sie die Emissionen um ein Fünftel reduziert haben und trotzdem die gleichen Werbeeinnahmen bekommen haben. Also aus meiner Sicht ein Win-Win, wo man auf jeden Fall jetzt einsteigen kann, das ausprobieren kann und eben gleichzeitig was Positives für die Umwelt tun kann, ohne dass man da auf eine Kampagnen-Performance verzichten muss. Das ist das, wo wir heute stehen. Und wo geht die Reise denn weiter? Ja, Marketing wird sehr verändert, natürlich auch durch das Thema künstliche Intelligenz. Und wir sehen, dass über die letzten Jahre ist unser Energieverbrauch so global oder die Energienachfrage so relativ gleichbleibend geblieben. Und jetzt wird der nochmal enorm ansteigen. Also McKinsey zum Beispiel, die sagen, hey, das wird von 17 Gigawatt 2022 auf 35 Gigawatt bis 2030 ansteigen. Bei AI-fokussierten Unternehmen wie Microsoft sind die Emissionen um über ein Drittel gestiegen, allein durch AI. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch anfangen, uns mit diesen Emissionen zu beschäftigen. Wir haben da auch jetzt einen ersten Schritt gemacht und eine erste Methode, wie man das messen kann, veröffentlicht und freuen uns da auch auf Feedback, weil das ist so mein zweites Plädoyer, dass wir da alle Stakeholder im Markt einfach zusammenarbeiten müssen, um zu schauen, wo geht die Reise hin, wie können wir gemeinsam Emissionen eben so gut es geht reduzieren. Genau, und damit erst einmal vielen Dank, dass ich all das mit euch teilen konnte.
Vielen Dank, Rosa. Sag mal, bei den drei Cases, die du gerade gezeigt hast, kannst du noch ein bisschen tiefer in die Details gehen, was die jeweiligen Unternehmen gemacht haben? Die Conversions hoch bei gleichzeitig reduzierter Ausspielung bei Vodafone. Ich finde keine Idee dafür, wie das funktionieren kann.
Also was ganz der Basis passiert ist, dass du dir dann anschaust bei der Kampagnenauslieferung, welche Seiten erzeugen besonders viele Emissionen dadurch, dass dort besonders viele Daten zum Beispiel ausgetauscht werden, dass überhaupt eine Kampagne angezeigt wird, dadurch, dass sehr viele Ad-Slots auf einer Seite drauf sind. Das heißt, diese emissionshohen Seiten schmeißt du quasi raus und verteilst das Budget und die Auslieferung um auf Seiten, die geringere Emissionen haben. Und das war eben so ein schöner Nebeneffekt, dass die auch zu einer höheren.
Um wirklich ganz genau zu machen, ich vermute, Christian raubt sich hier schon innerlich die Haare. Wir sprechen von der Conversion Rate, also von der Konversionsrate und nicht von den absoluten Konversionen. Weil dass die Konversionsrate steigt, wenn ich weniger ausspiele, das ist natürlich. Wenn ich auf die richtigen Ausspiele mit verzichte. Und es gibt ja tatsächlich, das ist ja gang und gäbe bei uns in der Branche, dass eine hohe Conversion Rate immer was Gutes ist. Da wird Christian vermutlich widersprechen. Es gibt auch eine zu hohe Conversion Rate, oder Christian?
Conversion Rate ist für mich keine Messgröße für Erfolg. Aber ich will Rosa auch nicht in die Parade fahren, weil ich finde das grundsätzlich sehr gut, was es da ja alles gibt und auch was Scope 3 macht. Man muss das positiv bewerten, das ist total wichtig. Aber wenn wir in diese ganze KPI-Diskussion einsteigen, und da würde ich dann gerne mit Gestecker drüber sprechen, vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte sagen, dann müssen wir immer im Blick haben, wie geht's denn am Ende? Und wie bewerten wir eigentlich Erfolg von Kommunikation? Wir haben gerade im Digitalen, auch heute schon, ohne dass wir über Nachhaltigkeit sprechen, unglaublich viele KPIs, die hübsch anzuschauen sind, wo wir aber am Ende eigentlich nicht wirklich viel draus lesen können. So, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt in diese Bewertung von Nachhaltigkeit im Kontext Media reinkommen, dass wir da nicht den gleichen Fehler machen und uns mit KPIs beschäftigen, die am Ende auch hübsch anzuschauen sind, die aber dann nicht das haben, was wir eigentlich wollen.
Okay, dann lassen Sie Schritt 2 vor Schritt 1 gehen. Schritt 1, meine Eingangsfrage, und zwar an alle Teilnehmer. Wie weit empfindet ihr dieses Thema im Markt als angekommen? A, für euch selber als Unternehmen, aber B, eben auch aus Sicht von Kunden, von Ansprechpartnern, von Gesprächspartnern, die ihr habt. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Florian, wie sieht's bei euch aus? Ich meine, ihr seid sowieso in der Nachhaltigkeitsbubble unterwegs mit Lichtblicken.
Ja, das kann man schon so sagen. Also für uns ist das natürlich mittlerweile ein relativ wichtiges Thema. Also wir beschäftigen uns seit 2021 mit diesem ganzen Thema CO2-Emissionen in unserer Werbung und seitdem auch relativ intensiv und versuchen natürlich auch darauf zu schauen, was die Mediengattung bei uns auch an CO2-Emissionen in den Mediaplänen drinsteckt. Und da hilft sowas, wie Scope 3 jetzt hat, natürlich total. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau solche Standards und Tools jetzt entwickeln und auch in der Breite nutzbar machen für alle MarktteilnehmerInnen, um eine Vergleichbarkeit reinzukriegen und, wie Christian schon sagt, KPIs haben, die es vergleichbar und messbar machen, weil ansonsten macht der eine es so und der andere es so. Und ich glaube, das hilft uns als Advertiser oder als Marke natürlich total, je mehr solche Tools in den Markt kommen, weil ich werde da gleich ein bisschen was zu erzählen, wie unsere Reise anfing, aber da hat sich jetzt auch innerhalb der letzten 4 Jahre relativ viel entwickelt. Aber da ist noch ganz viel Groundwork zu tun, um irgendwie das, was an Emissionen in dieser Werbebranche schlummert, überhaupt erstmal sichtbar und transparent zu machen, um dann dagegen arbeiten zu können. Also für uns als Marke total wichtiges Thema. Und ich glaube, es wird auch, also die Relevanz auch für die EndkundInnen steigt. Wir haben Green Claims, es wird immer weiter mehr über Nachhaltigkeit gesprochen. Also wir kommen nicht dran vorbei, uns genau damit zu beschäftigen.
Was erlebst du denn auf Veranstaltungen? Bist du eher der Exot, wo die Leute dann dich genauso ansprechen, wie ich es gerade getan habe? Nämlich, ihr seid eh in der Nachhaltigkeitsbubble, ist eh euer Thema, aber für den Rest des Marktes vielleicht nicht?
Ich treibe mich eher auf Veranstaltungen rum, wo die grüne Bubble zugegen ist und da ist man dann vielleicht trotzdem noch der Exot, wo gesagt wird, cool, was ihr schon gemacht habt, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die Leute sagen, oh, mindblowing, ist ja völlig verrückt, was ihr da tut, kann man damit Geld verdienen. Also genau, ja, eher so.
Bei euch, bei der Deutschen Bahn, das Thema Nachhaltigkeit, ein hohes Target-Marketing-Thema auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Unternehmen, das brutalst unter Druck steht im Moment. Das sich also gar nicht, wahrscheinlich nicht allzu einfach tut, zu experimentieren. Wie ist das Thema bei euch angekommen? Diskutiert ihr das in der Marketingabteilung?
Das ist kein Prior-Thema, muss man ganz klar sagen. Also natürlich ist Nachhaltigkeit bei uns ein großes Thema. Wir setzen andere Felder. Ich bin für die Effizienz des digitalen Marketings verantwortlich, so ähnlich wie Christian. Wir haben ganz viele KPIs. Unsere Hauptthemen sind eigentlich, wie messe ich Werbewirksamkeit unter den sich verändernden Rahmenbedingungen, ja, sowohl bei von Wallet Gardens, von Cookie-less und. Wie kriegen wir überhaupt noch eine Werbewirkung hin? Denn das, was Christian vorhin sagte, wie kann ich die Werbe, wenn ich die Werbewirkung nicht richtig messe, kann ich auch das Chart, was Rosa vorgestellt hat, eigentlich gar nicht richtig bewerten. Das ist das Erste. Und da ist die CO2-Vermeidung ein Kann-Thema und kein Muss-Thema bei uns. In Klammer auf, leider, aber es ist so. Mhm. Da reden wir hinterher noch drüber, weil meiner Ansicht nach die Rahmenbedingungen für eine solche, für ein A-Thema, Klammer auf, noch nicht gegeben sind. Da können wir später dazu kommen. Ja. Etwa Antwort, es ist kein A-Thema, ja, es ist eher, wenn ich schwarz-weiß ausdrücke, eher ein Exotenthema als ein Muss-Thema, was unter Wirtschaftsproblematik, Effizienzgesichtspunkt und, ganz ehrlich, hinten rüberfällt. Also wir wollen nur schwarz-weiß reden und nicht nur in den Grauzonen. Das ist bei uns so, wie ich es gerade dargestellt habe. Ich glaube, Christian wird das.
Wenn man sowohl an deinem Pullover als auch an deinem Bürodesign erkennt, dass das deine Lieblingsfarbe ist. Durften wir alle im Co-Gespräch auch schon erlebt. Christian, Marktüberblick. Viele Kunden, ein bisschen sozusagen breiter aufgestellt. Wie kommt das Thema bei dir an? Jetzt mal jenseits deiner eigenen Intrinsik, was kommt von Kunden?
Ich kann ja nur von den Kunden sprechen, mit denen wir in Kontakt sind. Und wir sind nun mal ein relativ kleiner Marktteilnehmer, muss man fairerweise auch dazu sagen. Wir sind jetzt keine Network-Agentur wie den UM oder den UMB, die natürlich ein ganz anderes Spektrum von Kunden bedienen. Es ist aber tatsächlich so, die Wahrnehmung, die wir haben, obwohl wir uns ja nun wirklich sehr stark auf das ganze Nachhaltigkeitsfeld fokussieren, ist die Wahrnehmung, dass die Kunden an vielen Ecken da noch überhaupt nicht sind. Also es mag sein, dass die großen Unternehmen, wie eine Bahn oder wie die großen anderen Werbungtreibenden, die wir in Deutschland haben, heißt auch die jetzt L'Oreal, Ferrero, Nestle, Unilever, Telekom und so weiter heißt, dass die natürlich per Definition, weil sie sich auch aus politischen, gesetzlichen Rahmenbedingungen heraus mit dem Nachhaltigkeitsthema auseinandersetzen müssen, dass die da anders aufgestellt sind und das Thema auch schon durchtragen und das dann auch im Marketing zumindest auf irgendeine Art und Weise ankommt und möglicherweise sogar Ziele definiert werden, da findet das irgendwie statt. Wenn ich aber heute in den Mittelstand schaue, dann nehme ich eher wahr, dass Nachhaltigkeitsthemen eher als lästig wahrgenommen werden. Es sei denn, ich bewege mich, so wie ein Florian, in der Öko-Bubble. Dann ist das natürlich ganz anders, weil da habe ich eine intrinsische Motivation und da habe ich irgendwie in der Unternehmens-DNA veranlagt. Nachhaltigkeit ist unser zentrales Thema. Wir wollen was verändern. Wir wollen im besten Falle sogar die Welt verbessern. Ja. Und dann ist es ein anderer Ansatz. Wenn ich aber jetzt hier den klassischen Mittelständler habe, sagen wir mal irgendwie der Hersteller von Sonnen- und Sichtschutz auf der grünen Wiese, dann sagt und kommuniziert der auch, dass ihm Nachhaltigkeit wichtig ist und der schaut auch auf seine Produktionsprozesse und guckt, wie kriege ich irgendwie in meiner Lieferkette mit den Lieferanten, die mir meine Rohstoffe und Materialien liefern, da Transparenz rein und so weiter und so fort. Und der kümmert sich vielleicht auch an seinem Standort darum, soziale Projekte zu unterstützen und so weiter und so weiter. Das findet alles statt. Aber tatsächlich, wenn wir dann über Werbung und Media speziell sprechen, da ist das einfach noch gar nicht angekommen. So, und das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Beschreibung, wie das nun mal so ist. Und es wird auch so ein bisschen untermauert. Es gab gerade gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Veröffentlichung in einer großen Fachzeitschrift für Kommunikation in Deutschland, in dem Fall Horizont. Da ging es um Erwartungshaltung von Kunden an Media-Agenturen. Wurde ein großer Artikel veröffentlicht. Das ist ein sehr langer Artikel. Das Wort Nachhaltigkeit taucht da leider gar nicht auf. Das heißt, es wird viel darüber geredet, aber was wirklich die Anforderungen an die Agenturen sind, an das Mediageschäft sind, das steht noch auf einem anderen Stück Papier. Wir sind da.
Ja, also man muss sich ja nicht an Horizont messen. Also es gibt halt auch andere Medien, die das Thema Nachhaltigkeit wesentlich intensiver bespielen.
Du hast dich gefragt, wie ist es denn in der Branche angekommen? So, und ich glaube, was Christian sagt, Horizont ist sicherlich jetzt nicht Maßstab aller Dinge, aber doch nicht unwichtig. Und da kommt das Wort halt nicht vor.
Und ich glaube, man muss ein bisschen definieren, was heißt denn Branche an der Stelle? Ja, oder was heißt werbungtreibende Industrie an der Stelle? Jetzt haben wir hier eigentlich wunderbar mit Florian und Sven zwei Leute sitzen, die zwei sehr unterschiedliche Arten von Unternehmen repräsentieren. Wenn du Florian fragst, der sagt dir sofort, ja klar, ist das bei uns angekommen. Er hat ja eben auch schon genickt. Ist ja logisch, weil Lichtblick und die ganzen anderen, die da unterwegs sind, die VDs, die Veledas und so weiter, die bewegen sich ja alle in der Bubble. Natürlich ist das bei denen angekommen. Wenn ich bei der Bahn bin oder bei einem Nestle und einem Procter, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Da ist zwar Nachhaltigkeit per se angekommen, aber trotzdem spielt es eine ganz, ganz andere Rolle. Und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, du bist Marketing verantwortlich an so einem Unternehmen, jetzt so ein bisschen in Richtung Sven geschielt. Also per se, Media hat ja ein Marketingverantwortlicher tendenziell erstmal schon wenig Bock drauf. Sagen wir doch mal ehrlich. Ja, also das kannst du nicht anfassen, das sieht nicht geil aus, das hat irgendwie was mit Zahlen zu tun, mit Analysen und so. Das machen viele Marketingleiter einfach nicht gerne. Das wissen wir, ja. Das habe ich seit 25 Jahren das Thema. Ich bin seit 25 Jahren Mediaplaner. Das ist nun mal so. Es sei denn, ich habe eine extra Media-Abteilung im Unternehmen. Das haben aber die Babys. So, und jetzt kommen wir noch hinzu und sagen so, und jetzt machen wir auch noch Media in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Da kannst du eigentlich in dem Moment, wo du zur Tür reinkommst, schon wieder rausgehen. Weil auch, das interessiert ja auch keinen, ne? So wie ich das eben beschrieben habe. So, und das ist natürlich auf gut Deutsch eine ganz beschissene Situation. Und da siehst du aber, wo wir sind. Und das ist halt in der Ökoblase, wo Florian sich mit Lichtblick bewegt und in der großen Potenzialblase, wo Sven, die Bahn unterwegs sind, dass du das einfach komplett anders denken musst und dementsprechend auch ganz anders mit diesen Kunden in den Dialog gehen musst oder über diese Themen ganz anders
sprechen. Das ist der Schlüssel. Also wird das interessant, eben wenn nicht die Nachhaltigkeit dessen im Vordergrund steht, sondern dass es eben auch einen positiven Einfluss auf deine Kampagne hat. Also egal, was du für ein KPI hast, ob das eine Markenbekanntheit ist, eine Conversion Rate, dass du das eben immer in Zusammenhang stellst, wenn ich eben nach Emissionen optimiere, was macht das mit meiner Performance? Und wenn es da, wenn wir eben das aufzeigen können, hey, das ist gut für die Werbewirkung, dann wird ein Schuh draus. Ich will da auch kurz eine Buchempfehlung geben, das 60% Potenzial, das zeigt sich hier so schön mit Florian und Sven. Das hat eben 20% der Werbetreibenden, die sind ja, Nachhaltigkeit ist meine Prio A. 60% sind die, die sagen, ja, ist schon wichtig, aber ist nicht meine Prio A. Und wenn ich da halt sagen kann, hey, hier, ich habe was Positives für deine Werbewirkung plus das ist noch nachhaltig, dann wird das Ganze viel spannender. Und das ist so dieser Schlüssel, wie wir, denke ich, auch über das Thema sprechen müssen und was wir in den Fokus rücken müssen.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das definitiv, aber da herrscht, glaube ich, auch, und da bin ich nicht der einzige, große Ungläubigkeit, weil man müsste ja zu Recht die Frage stellen, was haben denn die Mediaplaner und die ganzen Optimierer in den letzten 5 Jahren gemacht, wenn das tatsächlich möglich ist, dass ich einfach hinten Reichweite wegstreiche im Longtail und damit meine Gesamtperformance oder meine monetäre Performance verbessere, weil ich weniger ausgebe. Wenn das so einfach möglich wäre, also ich traue es dem Einzelbeispiel durchaus zu, ne? Wenn man tiefer in die Planung reingeht und sich sorgfältiger damit beschäftigt. Das ist allerdings auch wieder Aufwand, kostet auch wieder Geld. Aber da ist schon ein ziemliches Misstrauen. Aber lass uns einen Schritt weitergehen. Wir haben eine ganz spannende Nutzerfrage, Zuschauerfrage, die ich gleich stellen werde, nachdem Florian ein bisschen erzählt hat, wie denn die letzten 2 Jahre bei Lichtblick aussahen. Wenn wir davon ausgehen, dass es für die Gesamtwirtschaft noch nicht in den Fokus gerückt ist oder vielleicht sogar wieder ein Stück weit rausgerutscht ist. Für euch ist es auf jeden Fall. Was habt ihr gelernt? Ihr habt am Anfang gleich mal Digital Out of Home erstmal abgeschaltet, weil ihr erschrocken seid, wie viel Strom das verbraucht.
Ich würde da sogar noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe keine Slides dabei, die habe ich leider nicht mehr geschafft, aber du hast die Frage gestellt, was wir aus 2 Jahren Analyse gelernt haben, unsere Geschichte, und das ist auch noch nicht so lange her, hat aber eigentlich 2021 angefangen, weil wir uns im Rahmen der damaligen Kampagne die Frage gestellt haben, wie sieht eigentlich der Fußabdruck unserer Kampagne von der Produktion bis zur Ausspielung aus, und intern erstmal versucht dafür Werbung zu machen. Das wurde dann im ersten Schritt total als Marketing-Gag abmoderiert, weil die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, als meinte, ich würde halt ganz gerne eine klimaneutrale Kampagne machen, nicht nur eine über Klimaneutralität, meinten, ja, das klingt dann nach außen total toll, aber was soll das denn eigentlich bringen? So, und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben dann relativ schnell gemerkt, Ernüchterung, das, was Christian auch sagt, 2021 gab es halt noch relativ wenig Tools, mit denen du überhaupt erstmal so eine Kampagne nach Scope 3 berechnen konntest, ja. Und da gab es nichts an Standards. Was haben wir gemacht? Wir haben uns hingesetzt, haben uns mit Corsus zusammengetan, haben eine Hintergrundstudie entwickelt, haben dann diese Erkenntnisse bei CoZero in die Plattform eingepflegt und haben daran erstmal eingetragen, berechnet und bewertet, wie dieser Kampagnenfußabdruck für eine 6-wöchige Kampagne, die national produziert und ausgespielt wurde, aussah. So, am Ende, die Zahl stimmt nicht mehr. Das haben wir jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass wir da Unschärfen drin hatten. Lagen wir bei 20 Tonnen CO2. Das ist fast das Doppelte einer bundesdeutschen Bürgerin für eine Kampagne, die in einem relativ kleinen Umfeld für einen relativ kurzen Zeitraum im Vergleich zu der großen Werbelandschaft, die wir da draußen haben, mit einem Green Media Spend 20 Tonnen emittiert hat. Wenn man das mal hochrechnet, dann kann man antizipieren, wie viel eigentlich in dieser Werbebranche drin schlummert. Und das war für uns Ansatz zu sagen, okay, da müssen wir irgendwie mal reingehen und gucken, wo kommen die Emissionen denn eigentlich her? So, haben das gemacht, haben dann auch gesehen, ja, bei Digital Out of Home kommt der größte Treiber halt über den Strom, mit dem die Medien da betrieben werden. Und haben uns das dann quasi in der Kampagne letztes Jahr nochmal zum Anlass genommen. Auch wieder, weil wir über die Technologie der Enso-Plattform den bundesdeutschen Strommix anzapfen konnten. Also quasi die Voraussage 24 Stunden im Voraus, wie sich der Strommix für Deutschland dann gestaltet. Das zu koppeln mit einem digitalen Out-of-Home-Medium, in dem wir quasi gesagt haben, bei 50%, also Strommix über 50%, spielen wir die Werbung aus, bei unter 50% schalten wir die Werbung dann auch ab und die Screens beamen schwarz. So, das hatte dann aber auch zur Folge, dass wir von der eigentlich anvisierten Ausspielungszeit knapp 10 Stunden verloren haben. Das waren 2 Wochen, in denen wir diesen Case hatten und trotzdem 7,6 Millionen Impressions hatten. So, aber das ist quasi das, worauf wir so die letzten 3 Jahre, 4 Jahre eigentlich aufgebaut haben. Mittlerweile ist das ganze Thema Green Media und Green Production halt fester Bestandteil unserer Kampagnenexekution. Die Learnings, die wir auch in der Studie gezogen haben, sind mittlerweile eingebettet in das ganze Thema Mediaplanung. Also wir können auch weisen die CO2-Impressionen, die Mediengattung aus, machen das dann quasi im Voraus ex ante auf Basis von Prognosen und ziehen uns am Ende die Ergebnisse und berechnen dann nochmal den ganzen Impact. Genau.
Bei der Strommix-Kampagne, habt ihr einen Maßstab für die Reduktion der Kampagne angelegt, der sozusagen extern war, ne? Also wann werden die Stelen wie mit Strom beliefert? So, das sind ja Zahlen, die ihr habt. Hat euch das eine Indikation dafür gegeben, dass es innerhalb des bestehenden Mediaplans Optimierungspotenzial gibt, so wie es Rosa gerade angedeutet hat, dass wenn wir auf bestimmte Dinge verzichten, dass das gar nicht so viel bei der Werbewirkung ausmacht? Also die klassischen, ich weiß, dass 50% meiner Werbung verschwendet sind, ich weiß bloß nicht, welche 50%?
Nee, da haben wir in dem Case eigentlich gar nicht drauf geguckt. Wir haben wirklich erstmal nur geguckt, dass wir dieses Thema erstmal überhaupt sichtbar machen. Also uns ging es vielmehr darum zu sagen, also es gibt hier technologische Möglichkeiten, mit denen wir auf solche Daten zugreifen können, die bislang ja eigentlich im Verborgenen liegen. Also ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich damit, wie morgen der Strommix in Deutschland aussieht. Warum? Weil es keinen interessiert, Licht an, Licht aus. Also das Problem unseres Geschäfts eigentlich. Also die meisten Leute, also 25% der Deutschen haben noch nicht mal ihren Grundversorger. Also sie sind immer noch in der Grundversorgung, weil sie sich nicht mit dem Strom beschäftigen. Warum sollte man sich dann damit beschäftigen, ob wir hier gerade sehr viel aus Erneuerbaren beziehen oder nicht? Und uns ging es darum, überhaupt erstmal zu sagen, wir haben heute schon die Möglichkeit, mit solchen Technologien auch hinten raus dafür zu sorgen, dass die Werbung, die wir ausspielen, nicht so klimaschädlich ist, wie sie eigentlich sein müsste. Und darum ging es uns und darauf aufbauend dann jetzt im nächsten Step zu gucken, dass wir dann auch wirklich eher uns aus Medien fokussieren, die einen geringeren Impact haben, ist natürlich langfristig unser Ziel. Wohl wissentlich, dass auch wir uns an klassischen Marketing-KPIs messen müssen. Ja, es geht mir nicht nur um, dass wir irgendwie die Welt retten, sondern auch wir haben das Mandat Werbewirkung und Brand Awareness zwar und das muss Hand in Hand gehen, aber es kann auch, das ist unser Ansinn, es soll ein Anstoß sein, ja. Und wir müssen uns als Branche damit beschäftigen, dass wir solche Sachen nutzbar machen und langfristig auch wirklich einsetzen, damit das, was wir in der Werbebranche emittieren, einfach geringer wird. Ja.
Ich finde hier keinen Knopf, wo man sich irgendwie melden kann. Deshalb plus die.
Geht auch.
Das, was Florian sagt, ich möchte das einfach komplett unterschreiben und unterstützen, weil das, was wir im Moment machen müssen und das, was wir machen können, und das zahlt dann ehrlich gesagt auch genau auf das ein, was Rosa gesagt hat, ist Transparenz schaffen. Das ist der allererste Schritt. Und da stehen wir im Moment, zumindest wenn wir über diese CO2-Emissionsthematik sprechen. Wir haben ja, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch noch andere Themen. Aber wenn wir uns reich auf diese ökologische Komponente mal fokussieren, dann ist das der erste Schritt, da erstmal Klarheit darüber bekommen. Und da hat natürlich ein Lichtblick einen recht guten Vorteil, weil sie sich per se mit Strom beschäftigen und Energie beschäftigen. Dann haben sie natürlich sofort den Bezug, ja Moment, wie kann ich denn das überhaupt antizipieren und so weiter. Muss ich zu dir, aber auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Wie sieht denn der Strommix morgen aus? Ja, Florian hat ja eben geschrieben, der Normalverbraucher denkt da überhaupt nicht drüber nach, Licht an, Licht aus. Und so tut der normale Marketingleiter das ja auch. Denkt ja auch Licht an, Licht aus. So, und da habt ihr natürlich bei Lichtblick eine andere Perspektive darauf. So, aber nichtsdestotrotz, generell Transparenz schaffen, erstmal überhaupt ermitteln, wo stehe ich denn überhaupt? Welche Emissionen verursache ich denn da überhaupt mit dem, was ich da tue? Sofern ich das überhaupt messen kann, weil im Digitalen, jetzt ist es natürlich auch ein bisschen einfacher als an anderer Stelle. Das ist ja der allererste Schritt. Und dann kann ich hingehen und sage, das ist jetzt ein Wert, genau wie ein TKP. Und ein TKP versuche ich auf lange Sicht immer irgendwie kleiner zu kriegen, wenn ich in dieser Welt unterwegs bin und das machen möchte. Und so kann ich mich auch damit beschäftigen und sage, ja gut, Impression, Emissionen pro Impression, dann versuche ich diesen Wert kleiner zu
kriegen. Ich bin tatsächlich nicht bei dir. Es gibt noch einen Schritt davor. Und das ist das Thema Awareness, auch überhaupt Nachhaltigkeit. Da kann ich wunderbar an die Zuschauerfrage anknüpfen, nämlich die Zuschauerin, der Zuschauer hat festgestellt, dass bei sich im Unternehmen und gerade auch in der Marketingabteilung das Thema alles, was mit Nachhaltigkeit konnotiert wird, immer schwieriger wird. Die Leute haben Angst davor, auch das zum Kampagneninhalt zu machen, weil sie denken, es fliegt die Nähe um die Ohren. Oder auf der anderen Seite es mag irrelevant sein. Vielleicht mal kurz nochmal, Florian, bei euch zuerst. Ihr seid komplett auf diesem Dampfer unterwegs und wenn es gesellschaftlich tatsächlich im Moment, wir haben es ja in vielen Diskussionen erlebt, Rückbau von Fahrradwegen in Berlin, was auch immer, vielleicht da so ein bisschen eine Reaktanz geben kann, macht ihr euch Gedanken, ob ihr eure Kommunikationsstrategie ändern müsst, um breitere Zielgruppen zu erreichen?
Also ich verstehe den Punkt, der da kommt, dass das ganze Thema Greenwashing und Greenhushing natürlich definitiv etwas ist, was in der Branche auch mittlerweile immer weitere Kreise zieht, gerade auch mit der ganzen Green Claims Direktive, werden auch wir große Anforderungen, Herausforderungen haben, nächstes Jahr und die kommenden Jahre unsere Kommunikation daraufhin anzupassen. Ich glaube aber, dass es nötig ist, damit es auch für die Endkonsumentinnen klarer und besser wird. Aber am Ende ist es etwas, wo wir, glaube ich, nicht drumherum kommen, dass auch weiter zu stärken. Es wird andere Narrative brauchen, um das zu tun. Aber ich glaube, nicht über Nachhaltigkeit zu sprechen, ist ein Fehler. Und ich glaube, dass der nächste Punkt ist, das hört ja nicht mit dem Strom auf. Also ich glaube, es geht vor allen Dingen, auch wenn ich bei uns drauf gucke, darum, die Verantwortung dafür zu übernehmen, mit was wir mit unserem Handeln verursachen. Und das geht dann auch bis zu TV-Produktion und Co. Und wenn ich mir angucke, was da an Emissionen entsteht, dann muss man sich als Marketingverantwortlicher meiner Meinung nach der Frage stellen, ist es okay für mich, dass das 20-köpfige Agenturteam noch nach Südafrika fliegt, um da 2 Wochen lang einen Spot zu produzieren? Oder gibt es nicht andere Mittel und Wege, um das zu machen? Und ich glaube, genau damit muss man sich aber beschäftigen, weil es ist nicht, und da bin ich dabei, das ist dann nicht so leicht zu messen wie vielleicht die digitalen Emissionen mit Scope 3, mit Scope 3. Aber es ist in unserer Verantwortung, weil es ist, am Ende wird es uns irgendwann im Rahmen des Lieferkettengesetzes auch angerechnet werden. Und das ist, wir verdienen damit Geld. Und wir verursachen damit Umweltschäden. Und ich glaube, das muss erstmal auch als Mindset neben der Transparenz bei den Marketingverantwortlichen ankommen, dass wir da ein Thema haben.
Gehen wir mal zum nächsten Marketingverantwortlichen. Sven, wie sieht es bei euch aus? Wenn ich die Bahnkommunikation in den letzten Monaten wahrnehme, habt das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr allzu sehr im Fokus der Kommunikation, sondern es geht mehr um Komfort. Es geht mehr um die Zeit sinnvoll nutzen, solche Dinge.
Also hier haben wir erstmal, ja, richtig. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, haben wir gesehen, ist leider in den letzten 3 Jahren zurückgegangen, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Marktteilnehmern. Wir haben da mit einigen Marktteilnehmern große Kooperationen geplant, die damit Markttests gezeigt haben, dass der Kunde es einfach nicht quotiert. Und das war vor 3 Jahren noch etwas anders als zurzeit, Tendenz abnehmend. Wir haben eine große Herausforderung mit unserer betrieblichen Lage, die überall bekannt ist, wo wir mit Marketing halt ganz andere Themen haben als dann nachhaltig. Und ich weiß nicht, wie es gesagt hat, Florian oder Christian, wenn wir dann sagen, übrigens, Umwelt ist das Tollste, dann werden die zu Recht sagen, dann sieht doch zu, dass eure Züge erstmal pünktlich fahren, bevor ihr euch irgendwie mit so einem Green, nicht Washing, aber mit einem grünen Mäntelchen die anderen Probleme übertüncht. Also das ist da sehr schwierig, ja, damit zu punkten. Und ich glaube, es ist nicht nur bei der Bahn in der speziellen Situation, sondern auch bei vielen anderen, wo man nicht mit Umwelt bei dem Kunden wirklich ein USP herausbekommt. Das ist ein Mitnahmeeffekt, der gerne gemacht wird. Je ehrlicher, desto besser. Aber eine Kaufentscheidung deswegen zu verändern, halte ich aktuell nicht für die Majorität, sondern eher für eine kleine Minorität. Das heißt, es ist gar nicht effizient. Da wäre.
Oder Rosa, erlebst du in Kundengesprächen das auch, dass die Argumentation in Richtung Nachhaltigkeit inzwischen kritischer gesehen wird?
Ich denke, der Schlüssel aus KonsumentInnen-Sicht ist, dass Nachhaltigkeit einfach Spaß machen muss. Und das kann also jedes Unternehmen, denke ich, kreativ sehr gut hinkriegen. Ich will da mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, wie Burger King, die in Deutschland halt voll darauf gegangen sind, ihre Fleischpatties halt auch vegan anzubieten. Und am Anfang war das sicherlich auch schwer, war super teuer und. Aber was ist jetzt das Ergebnis mittlerweile, dass ein Viertel der Burger, die verkauft sind, sind vegan. Und ein veganer Burger kostet weniger als der Fleischburger. Und das ist ja mega. Also da habe ich sogar jetzt Lust gekriegt, mal wieder zu Burger zu gehen. Und ich denke, also ist so ein schönes Beispiel für, hey, um die Ecke denken, wie kriege ich da dann auch KonsumentInnen, Marketer, egal wer in diesem Markt ist, eben dahin, dass Nachhaltigkeit eine coole Sache ist.
Ja, Rosa, da muss ich aber mal kurz dagegen treten. Das ist nicht das Thema heute. Das Thema ist nicht, wir haben 100% Ökostrom, wir machen noch ganz viele andere Sachen, das zu vermarkten, sondern das Thema ist, wie kriegen wir den Energie, die Energieverschwendung oder den Energienutzen, ja, reduziert bei ähnlicher Leistung? Oder wie schaffen wir es auch, wenn man weiterhin geht, Serverparks anders aussehen, dass die Serverparks mit Ökostrom beauftragt sind und so weiter und so fort? Ich glaube, dass die Spaß mit Burger King eine ganz andere Ebene ist als das, was wir hier gerade diskutieren, nämlich wie kriegen wir unsere Auslieferung der
bedingt, weil wir haben gesucht nach dem positiven Hebel fürs Unternehmen. Du hast es selber gesagt, ich kriege das ja so nur auf die Agenda, wenn ich meinem Vorstand oder wem auch immer etwas damit versprechen kann, wenn ich Geld sparen kann, wenn ich irgendwie so eine Werbewirkung habe. So und eine Idee oder eine die Idee der Frage war, kann ich damit eine positive Werbewirkung inhaltlicher Art erzielen, also einen Mehrwert für meine Kommunikation. Vielleicht ist das schwer monetar messbar, möglicherweise, aber mit vorher einmal ein Vorgespräch über das Thema PR-Effekte
gesprochen. Wir können mit primären Produktthemen, ja, von Ökostrom über andere Bereiche, die wir anbieten, ja, das können wir. Schwieriger wird's aber, und das wäre dann, wenn wir sagen, ja, jetzt schalten wir nicht bei Publisher A, sondern bei Publisher B, weil wir dadurch 20% an CO2 reduzieren. Dieses Thema kriegen wir aktuell nicht übermittelt.
Okay, da habe ich vieles mehr
vorstellen oder will es nicht absolut sagen, aber das ist nicht bei uns prior.
Dann müssen wir es jetzt für die letzten 10 Minuten ins Konstruktive drehen. Christian, du hast gerade schon aufgezeigt, du startest. Wie kriegen wir das hin? Was braucht Ihr Mediaplaner dafür, dass dieses Thema stärker auf der Agenda stehen kann, dass ihr das Kunden besser kommuniziert? Und dahinter steckt die Frage, ist das vielleicht sogar ein Agentur-USP?
Ich fange mal der Frage an. Ja. Es hat ja einen Grund, dass ich hier sitze und meine Agentur macht ja genau das. Und wir haben uns ja so positioniert. Ich will aber auf den ersten Teil der Frage hinkommen. Und das geht dann ein bisschen, das führt eigentlich die Diskussion, die eben aufgekommen ist, fort. Weil es kommt im Endeffekt darauf an, mit welchem Kunden du sprichst. Und von daher ist das, was Rosa vorhin mit der Buchempfehlung, das 60% Potenzial gemacht hat, extrem hilfreich. Denn vielleicht für alle uns ganz kurz abzuholen, die Gesellschaft besteht aus 100%, 20% der Menschen sind Ökoblase, 20% sind totale Ablehner, über die sprechen wir gar nicht, und dazwischen hast du ein Potenzial von 60% Masse. So, ob das jetzt 17 oder 12 oder so ist, spielt keine Rolle, ist das Grundmodell. Bei kleine Kalle und die große Masse. So, und du kriegst die große Masse nicht über die Nachhaltigkeitsthemen. Wenn du denen sagst, das ist nachhaltig und auch bei der Baden-Ökostrom, dann sagen die, alles schön, nehme ich mit, freue ich mich drüber, aber im Vordergrund steht halt was anderes. Und dieses Modell, Und Rosa hat es am Beispiel Burger King auch gemacht. Dieses Gedankenmodell, was für den Endverbraucher gilt, gilt ja im übertragenen Sinne auch für den Marketingleiter. Und wenn du ein Kommunikationsdienstleister im Werbemarkt bist, dann hast du auch diese 20-60-20 Aufteilung. Ich habe auch schon mit Kunden gesprochen, die mir von vornherein klipp und klar gesagt haben, lass mich damit in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben, meine Altigkeit interessiert mich nicht. Das habe ich erfahren. Und die haben mich aus dem Pitch rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, es ist nicht unser Thema. Dann ist es nicht so. Aber du hast auch bei den Marketingleitern die 20% Ökoblase, sitzt hier bei mir oben links, heißt Florian, und du hast die 60% anderen, sitzt bei mir oben in der Mitte, heißt Sven, und ist nicht wertend, sondern einfach nur beschreibend. So, und genauso ist es ja in dieser Welt auch, dass du dir dann als Kommunikationsdienstleister oder wenn du ein Medium verkaufen willst oder irgendein anderes Produkt in Kommunikationskontext verkaufen willst, musst du dir natürlich überlegen, wie erreiche ich den Florian und wie erreiche ich den Sven? Und natürlich erreiche ich den Florian mit ganz anderen Themen als den Sven. Das ist doch total nachvollziehbar. Dann anschließend ist das eine Chance für eine Agentur als Positionierung. Ja klar, ich muss mich aber entscheiden, mit wem will ich sprechen. So, und was erzähle ich wem? Weil ich kann, wenn ich sage, ich bin eine Agentur für nachhaltig orientierte Mediaplanung, dann kann ich dem Florian nicht das Gleiche erzählen wie dem Sven, weil das funktioniert einfach nicht.
Fällt also per se eigentlich kleineren Agenturen wie euch, wenn sie es denn wollen, leichter als der Group M, die so viele verschiedene Interessen bedienen muss und sich immer schwer tun wird, sozusagen eine radikalere Position einzunehmen?
Ja, klar. Also ich will jetzt nicht polarisieren, aber es gibt dieses Stichwort der F-List und jeder weiß, dass die großen Netzwerke alle irgendwo irgendwelche fossilen Brennstoffe bewerben und auf der anderen Seite Nachhaltigkeitsinitiativen haben. So. Also das ist immer so dieses blöde Totschlag-Ding. Da habe ich jetzt das Glück, ich habe hier eine 18-Mann-Bude. Wir können entscheiden, ob wir einen Kunden haben wollen oder nicht. Ich habe zwar auch eine unternehmerische Verantwortung, muss Gehälter bezahlen, muss irgendwie gucken, dass wir über die Runden kommen und dass ich Geld verdiene, um dann gute Dinge entwickeln zu können. Das heißt, wir haben definitiv Kunden, die auch nicht dementsprechend wie unser Wunschkunde eigentlich sein müsste. Aber wir brauchen auch die Kohle, bin ich auch ganz ehrlich. Aber wenn ich so ein großes Network bin, habe ich natürlich ein Problem, weil ich kann als so eine riesen Agenturkonstruktion nicht hingehen und sagen, ein Drittel des Marktes bediene ich nicht mehr. Da müssen die 5 Leute entlassen oder wie sollen das gehen? Sondern sitzen in New York wie Vokio irgendwelche Entscheider, die sagen, Zahlen stimmen nicht. Ja, das ganze Wirtschaftsmodell dieser Agenturkonstruktion, dieser Riesenapparate ist halt gar nicht darauf ausgelegt. Es funktioniert.
Wir sind schon kurz vor Schluss, deswegen muss nur ein Thema unbedingt inkludieren. Sven, du bist unser Swing State. Was muss denn passieren im Markt oder was wäre ein Szenario, was dich dazu bringen würde oder euch als Unternehmen dazu bringen würde, die Dinge anders zu sehen?
Wir brauchen, glaube ich, eine systematische, also im System verankerte Regelung, die es für alle gleich macht. Und ich glaube, wir haben hier mit unserer Branche eine gute Chance, Systeme aufzubauen. Warum? Ich mach's, Florian, mach's einfacher. Wir haben im ersten Linie nur Strom.
Ich mach schwarz-weiß.
Bitte?
Mach's mal schwarz-weiß.
Ja, ich mach schwarz-weiß. Wir brauchen Awareness. Rosa, super gemacht. Herzlichen Dank. Ich habe vorher, bevor gesprochen habe, nicht gewusst, wie viel wir an Emissionen machen und durch die KI wird sich das verdoppeln oder verdreifachen, das heißt, die sind Relevanz. Das erste Punkt ist Awareness. Das zweite ist, wir brauchen Transparenz und eine akzeptierte Währung. Ja, die akzeptierte Währung ist hier einfach CO2 Strom. So, und jetzt ist es ganz einfach. Strom kostet an CO2 so viel, je nachdem, wie es produziert wird. Und jetzt kann man erstmal oben drauf machen, pass mal auf, mir ist das total egal, wie ihr es macht, aber du kriegst erstmal nur einen Ausweis, wie viel CO2 du brauchst. So, dann heißt es, man muss ja nicht bezahlen, aber wenn ich erstmal sehe, ich habe Transparenz, ich mache so und so viel und guck mal und kann das in meine Systeme rein tun, Mensch, da kann ich automatisch optimieren, weil ich sage, gleiche Wirkung, was du vorhin gesagt hast, Rosa, gleiche Wirkung, da mache ich 100 CO2-Punkte, da nur 5, nur als Beispiel, automatisch shift ich. Das heißt, ich kriege damit, also ersten Awareness, zweitens Transparenz, drittens in die Systeme rein und also erstmal in meine Entscheidungssysteme und viertens müssen wir das Marktversagen, weil wir ein öffentliches Gut haben mit der Umwelt, müssen wir irgendwie in die Systeme reinbekommen und zwar nicht mit Gesetzen, sondern mit etwas besseren Systemen, die es übrigens vom Kopf her gibt. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, wir müssen denen aber leichter
geben. CO2-Zertifikate.
Genau.
Und zwar nehmen wir CO2-Zertifikate.
Wir müssen sie am Endverbraucher, am Endkonsumenten, wir wären dann der Endverbraucher, wir als Endverbraucher müssen diese CO2-Zertifikate kaufen und dann einbringen und automatisch habe ich Geld und automatisch ist die Optimierung automatisch da. Da muss man nicht drüber nachdenken, bin ich jetzt ein guter oder ein schlechter, ich bezahle dafür. Und außerdem wird es teurer, wenn die Atomstrom habe, je nachdem, wie sie gern bewertet ist, ja, als wenn ich Ökostrom habe. Und sobald das in dem System drin ist, wird es eine enorme Kraftanstrengung geben, weil es nämlich um Geld dann geht, dass ich ökologischer meine Werbung ausspiele. Und dann läuft es von alleine. Ohne dem, das haben wir in den letzten 30 Jahren gesehen, ohne dem werden wir wahrscheinlich nur viel Arbeit hier reinstecken und dann hinterher wird es blub ausploppen, weil es irgendjemand gibt, der das oder viele gibt, die das öffentliche Gut einfach brauchen, ohne zu bezahlen.
Ja. Okay, Christian, mach's kurz. Ich habe nur noch 2 Minuten.
Mach's ganz kurz. Alles das, was wir jetzt gewirkt und gesehen haben, zeigt ja, wie kompliziert das ist. Und das wurde auch im Intro schon klar. Und ganz ehrlich, jetzt haben wir eine Stunde rum und unsere eigentliche Session heißt, CO2-Reduktion ist nicht genug. Und jetzt haben wir schon eine Stunde nur über CO2 gesprochen, über die ganzen anderen Themen, die wir im Sustainable Media Kontext haben. Responsibilität, Medienvielfalt, Verantwortung, Demokratie, diese ganzen, die haben noch kein Wort verloren. Und da ist es noch viel, 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 viel schwieriger. Daran sieht man die Herausforderungen, die wir da alle vor der Brust haben.
Da haben wir bei einer Herausforderung, das war nämlich gar nicht mein Agenda-Setting, das hätte ich unter dem Thema Responsible Media und nicht Sustainable Media genommen. Lass uns bei dem Thema bleiben, dann sind wir kompakt. Florian, wir haben ein Gesetz in place, oh Gott, es existiert ein Gesetz, das Lieferkettengesetz, das mittelfristig dieses Thema mit berührt und wahrscheinlich, wenn es gut läuft, euer Geschäftsfeld auch ganz schön bedient. Glaubst du daran, dass das tatsächlich mehr Druck in diesen Markt reinbringt oder mehr Incentive für die Marketer da aktiv zu werden, weil sie Kosten sparen können?
Ich glaube, das ist das, was Sven gesagt hat, sobald es anfängt, ans Geldsäckle zu gehen, wird das automatisch dazu führen, dass Menschen sich damit beschäftigen. Das Problem ist, und ich glaube, also das ist dann auch Teil der Wahrheit, alle Unternehmen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht damit beschäftigen, werden, glaube ich, meiner Meinung nach in den nächsten Jahren massiv Probleme bekommen. So, das ist, weil es dann wirklich teuer wird und dann wird wieder die Frage sein, geht es dann wieder an die Endkonsumenten, weil man es immer verschlafen hat, was scheiße ist, was wieder zu weniger Akzeptanz für Nachhaltigkeit führen wird, aber es wird ein Thema werden. Ja, ganz klar. Und deswegen kann man nur sagen, jetzt irgendwie auch gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Ja, ich glaube, das ist Zeit irgendwie aus diesem Elfenbeinturm alles in seinem kleinen stillen Kämmerlein zu machen. Die Kunde entscheidet eh nachher anhand von differenzierenden Merkmalen. Aber ich glaube, wir tun Gutes daran, auch branchenübergreifend miteinander Allianzen zu schmieden und dieses Thema anzugehen, weil es wird nicht weggehen, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht das Top-Prio bei den Menschen ist, weil wir multiple Krisen und eine unglaublich komplexe Welt haben, wird das Thema nicht weggehen, weil unsere Erde ansonsten vor die Wand fährt. Das ist und das wird kommen, ja.
Und da sind wir sicher. Ja, auf jeden Fall. Wir geben das Schlusswort wieder Rosa, weil wir in einer Digital-Marketing-Runde unterwegs sind. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wenn wir über Regulierung sprechen, sprechen wir über den BVEW und das IAB, zumindest was die Branche intern angeht. Müssen die mehr tun? Haben die mehr Möglichkeiten? Ich denke an das ganze Thema Auditing, Zertifizierung oder Ähnliches.
Ich finde, der IAB und BVDW leistet da jetzt schon eine ganz tolle Arbeit mit auch konkreten Tools, wie zum Beispiel diesem Carbon Calculator, der draußen ist. Und schaut doch einfach mal an, was das Sustainability Lab vom BVDW alles macht, wer da alles dabei ist. Also da kann ich nur echt einen Riesenlob aussprechen.
Und da können wir auch das mal ausprobieren und das ausrechnen, was Sven gerne hören möchte.
Das machen wir.
Herzlichen Dank. Ihnen alles Gute. Erstmal alle Beteiligten. Es ist ein Muss-Thema. Wir müssen uns da intensiv auseinandersetzen. Danke für die Runde und für die Vorbereitung.
Danke fürs Gespräch an alle und danke für euch draußen fürs Zuhören. Und ich wünsche euch eine schöne Mittagspause.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten Journalist und Berater Frank Puscher, Sven Hasselmann, CMO bei der Deutschen Bahn, Florian Schaar, Head of Brand bei Lichtblick, Rosa Markarian, Head of Central Europe bei Scope 3 und Christian Kessmann, Gründer und Geschäftsführer von Plan. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.